Ja, schön wieder bei euch zu sein. Mich hat in den letzten Wochen ein Thema beschäftigt, was mich eigentlich immer noch beschäftigt und was mich wahrscheinlich noch lang beschäftigen wird. Und zwar geht es irgendwie ein bisschen darum, warum wir Christen eigentlich, ja, wozu es uns gibt, wozu wir auf der Welt sind. Ich saß gestern mit unseren Jugendlichen am Feuer und ich habe so nachgedacht und festgestellt, hey, von außen könnten wir eigentlich genauso gut irgendein Jugendverein sein, der halt, gut, der vielleicht ein bisschen auf Alkohol verzichtet, aber der irgendwie sich einfach so trifft. Und ich habe mich dann schon gefragt und ich frage mich immer wieder eben, hey, was unterscheidet sich eigentlich, wenn wir glauben? Und woran glauben wir? Dann kommt vielleicht auch noch die Problematik dazu, dass wir verschiedene Christen kennen, die völlig unterschiedlich ihren Glauben leben. Ja, meine Verwandten sind da zum Beispiel ein ganz krasses Beispiel. Die sind irgendwie meine Glaubensgeschwister und trotzdem gibt es da ganz, ganz viele Regeln, an die sie sich halten und die ich teilweise nicht erklären kann, wo ich auch nicht dahinter stehe, aber die irgendwie ja auch glauben und die irgendwie theoretisch mit mir unterwegs sind. Und ich frage mich manchmal so, wohin sind wir eigentlich unterwegs? Wozu sind wir eigentlich unterwegs als Christen? Und gibt es da etwas, worauf wir vielleicht ausgerichtet sein sollten? Wir hatten vorher gehört, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ich frage so ein bisschen, was heißt es? Ich kenne Menschen, die diesen Vers sich zum Leitvers ihres Lebens gemacht haben und irgendwie ein bisschen enttäuscht sind, weil sie sagen, ja, das, was ich gemacht habe, das hat irgendwie nicht zu dem Erfolg geführt, den ich mir vorgestellt habe. Und ich glaube, Reich Gottes ist vieles, Reich Gottes ist Gemeinde, aber Reich Gottes ist darüber hinaus auch noch viel mehr. Und worum es mir gehen soll, ist tatsächlich die Frage, woran sollen wir uns ausrichten? Was ist so die Richtung, in die wir uns bewegen dürfen als Christen und die dann vielleicht auch einen Unterschied macht in dieser Welt? Und ich möchte uns da einfach zwei Menschen vor Augen führen, die wir in der Bibel finden, im Alten Testament, die folglich noch gar keine Christen waren, aber eben auch einen Glauben hatten, einen Glauben an den gleichen Gott. Und ich will uns da einfach 1. Mose 13 vorlesen, die Verse 7 bis 13. 1. Mose 13, vielleicht hat jemand schon eine Ahnung, worum es gehen kann. Richtig, Abraham. Nee, hat niemand von euch gesagt, aber genau, da geht es um Abraham, der auch Abram genannt wird, und eben um seinen Neffen Lot. Und die beiden sind gemeinsam unterwegs. Sie haben wegen diesem Gott ihre Heimat verlassen. Sie haben für diesen Glauben eigentlich richtig viel gegeben. Und jetzt gehen sie gemeinsam und kommen an einen Punkt, den wir uns gleich anschauen werden. Aber das Spannende ist, dass diese Reise von diesen zwei Menschen völlig unterschiedlich verläuft, obwohl sie beide irgendwie glauben, obwohl da irgendwie der Glaube da ist und wir uns vielleicht fragen würden, was ist denn das Problem? Genau, also wir lesen uns das mal durch, 1. Mose 13, Abvers 7. Es gab immer Streit zwischen den Hirten Abrams und den Hirten Lots. Außerdem wohnten damals noch die Kanaaniter und die Perisiter im Land. Da sagte Abram zu seinem Neffen, es soll doch kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder. Ja, stimmt nicht ganz, der Abraham ist ja der Onkel von Lot, aber er sagt, wir sind Brüder. Genau, dann das Beste, spricht Abraham, wir trennen uns. Das ganze Land steht dir offen. Du kannst nach Norden gehen, dann gehe ich nach Süden. Du kannst nach Süden gehen, dann gehe ich nach Norden. Lot schaute sich nach allen Seiten um. Er sah, dass es in der Jordanebene reichlich Wasser gab. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war es dort wie im Garten Gottes oder wie am Nil in Ägypten, bis hinab nach Zoar. Deshalb entschied sich Lot für die Jordangegend und zog nach Osten. So trennten sich die beiden. Abram blieb im Land Kanaan, Lot ging ins Gebiet der Jordanstädte und kam im Lauf der Zeit mit seinen Zelten bis nach Sodom. Die Bewohner Sodoms aber führten ein schändliches Leben, das dem Herrn missfiel. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir ja einfach auch heute was daraus lernen dürfen für unseren Glauben, dass wir ja wirklich lernen dürfen, was es bedeutet, nach dem Reich Gottes zu trachten. Danke, dass du uns ausrichten möchtest. Amen. Ja, zunächst mal haben wir hier zwei Männer, die sich eigentlich gar nicht so sehr unterscheiden. Ja, beide sind relativ reich, ja, so wie wir Europäer vielleicht. Naja, gut, verhältnismäßig anders natürlich. Sie hatten viele Schafe, Ziege, Kühe und so weiter. Und dann passiert natürlich, was passieren muss. Die Weidefläche reicht nicht aus. Irgendwie muss man, ja, klarkommen mit diesem Problem. Und was ich merke einfach, es sind so drei Dinge, auf die Abraham hier ausgerichtet ist in dieser Problemsituation. Ja, und ich meine, das ist eine Problemsituation, kennen wir aus unserem Leben vielleicht, dass einfach irgendwie, da kommt eine Schwierigkeit zwischen uns, eigentlich gar nicht vielleicht, weil wir die Person neben uns nicht mögen, sondern einfach, weil da andere Faktoren sind und es fängt einfach an, irgendwie beziehungstechnisch schwierig zu werden. Und dann ist die Frage, was passiert jetzt? Und hier merken wir einfach, Abraham, er ist ausgerichtet auf verschiedene gute Dinge, die alle mit seinem Glauben zu tun haben. Nämlich zunächst ist er ausgerichtet auf gesunde Beziehungen. Das ist das, was ich zuerst mal sehe. Abraham, er sagt nicht, ja gut, jetzt streiten die Hirten, ja, dann lass mich mal meine Hirten anhören, was sagen die so? Und dann sucht er nicht irgendwie irgendwas, um diesen Lot zu beschimpfen, sondern er denkt sich, hey, wir sind doch eine Familie. Ja, da ist ein Streit, da sind Probleme da. Da ist jemand, der vielleicht ein Problem hat von meinen Hirten und ich muss das irgendwie klären und ich will das klären. Und er sagt, ja, und weil mir diese Beziehung so wichtig ist zu meinem Neffen, gehe ich diese Sache an. Ich warte nicht darauf, bis er kommt. Ich warte nicht darauf, bis irgendwie Lot versteht, dass er der Kleinere ist und der Jüngere ist und dass ich gefälligst im Recht bin, sondern er sagt, du bist mein Partner, okay? Du bist nicht mein Gegner, sondern du bist mein Partner. Ich glaube, das ist eine Einstellung, die wir uns auch immer wieder merken dürfen, wenn wir Schwierigkeiten haben mit einer Person. Hey, Gott möchte, dass wir uns wie Partner verhalten, nicht wie Gegner. Und ich denke, wenn wir nach dem Besten für die Beziehung suchen, das ist das, wo Gott sagt, hey, darum geht's, liebe deinen Nächsten, liebe mich. Such das Beste für die Beziehung. Was ist das Beste für die Beziehung? Das Beste für die Beziehung ist nicht immer das, was irgendwie gerade so einfach erscheint oder was man irgendwie so macht, was jeder macht, sondern das, wo wir vielleicht einen Schritt gehen, der schwierig ist. Die zweite Sache, die Abraham macht, ist, er ist ausgerichtet auf Verzicht. Und das finde ich jetzt doch ziemlich krass. Ich meine, wir sind in einer Kultur, wo es noch viel mehr so war, dass diese Altersfolge und die Familien, ja, Rangfolge irgendwie sehr, sehr, sehr wichtig war. Und Lot ist nicht nur der Neffe, sondern er ist auch noch der Sohn vom jüngeren Bruder von Abraham. Das heißt, Lot hat eigentlich, wenn es irgendwie jetzt um eine Entscheidung geht, was man hier in der Situation macht, Lot hat überhaupt nichts zu sagen. Also hier Lot irgendwie zu sagen, ja, du darfst entscheiden, das ist eigentlich nur dumm, weil Abraham, er hätte dieses Recht ohnehin, er hätte sagen können, hey Lot, du weißt ja, so und so sieht's aus, das ist mein Recht, dann such dir was anderes, ja. Und das macht er nicht, er sagt, hier, such du dir das Bessere aus, nimm, was du haben willst. Und ich glaube, das ist etwas, was uns so schwer fällt, nämlich und trotzdem das, was letztendlich Beziehungen zusammenhält. Wenn wir uns das anschauen, eigentlich in jeder Hinsicht, Partnerschaften, Ehen, am Ende ist die Frage nicht, wer hat Recht, sondern wer verzichtet auf sein Recht. Ich glaube, das macht Liebe letztendlich aus, Verzicht, sich zurücknehmen und das irgendwie auch, ja, nicht zu machen, mit dieser Einstellung, ich mach's jetzt, aber beim nächsten Mal bist du dran. Wir sehen das bei Abraham, er ist gar nicht sauer später, weil die Geschichte, die geht ja weiter. Der Lot, er wird Kriegsgefangener und das wäre so eine Situation, wo sich Abraham jetzt denken könnte, so, ja Lot, selber schuld, du hättest dir nicht dieses Land auswählen müssen. Du musstest ja unbedingt das Bessere haben. Du musstest mir ja unbedingt wegnehmen, was mir zusteht. Nee, das sagt er nicht, sondern er weiß immer noch, hey, das ist mein Neffe, den will ich retten, den hole ich da raus. Und wir merken so von seiner ganzen Einstellung, er geht dann dahin, er hat eigentlich gar keine Armee, aber er kämpft, um diesen Lot aus der Gefangenschaft rauszuholen. Und dann hat er die ganze Kriegsbeute und am Ende sagt Abraham so, ja, die Kriegsbeute brauche ich nicht. Also hier gebe ich mal diesem Melchisedek ein bisschen was und dann gebe ich den Rest zurück, weil ich kann darauf verzichten. Und ich glaube, das ist etwas, was Glaube in dieser Welt unterscheidet. Ein Glaube ist ausgerichtet auf Verzicht. Wir schauen uns Jesus an und wir merken, worauf verzichtet er. Er verzichtet 30 Jahre auf den Himmel für uns Menschen, weil er Liebe ist, weil das Liebe bedeutet für ihn. Und ich finde, es ist so diese zweite Sache, die den Glauben kennzeichnet. Die dritte Sache, ein bisschen unscheinbarer. Abraham ist ausgerichtet auf die Gnade Gottes. Ja. Hier sehen wir erstmal, Abraham macht sich da wahrscheinlich nicht so viele Sorgen über das Land, was er jetzt dann halt hat. Das ist jetzt nicht das Beste, nicht das fruchtbarste Land. Und die Geschichte geht weiter und wir merken, wie Abraham einfach sich die Gnade Gottes herbeisehnt in jeder Situation. Lot, er lebt ja irgendwann nicht nur neben dieser Stadt, sondern er lebt in der Stadt und die Stadt Sodom, wir kennen dieses Wort vielleicht von Sodomie, ja, Sex mit Tieren, da wissen wir, okay, da ging's böse zu in dieser Stadt. Und dann sagt Gott zu Abraham, ja, ich werde diese Stadt zerstören. Und was Abraham nicht sagt, ist eine ganz klassische Reaktion von mir, wäre nämlich, endlich. Also die haben es verdient, wirklich. Endlich tut Gott mal was. Endlich gibt es mal Konsequenzen. Endlich geht es nicht so weiter, wie es bisher läuft, weil das kann ja wohl nicht sein, was hier geschieht. Und wenn ich so Lot anschaue, dann merke ich, er sagt nicht, ja, was haben die verdient, sondern er wünscht sich trotz allem irgendwie doch die Gnade Gottes. Ja, er sagt nicht, ja, rette mal kurz Lot da raus, hol Lot und die Gläubigen aus dieser Stadt, sondern er sagt, hey, rette doch die ganze Stadt, lass doch die ganze Stadt am Leben, Gott. Und das in einer Situation, wo ich mir denke, also diese Stadt sollte nicht verschont werden, Gott. Ja? Und das ist so Abrahams Einstellung, wir merken, er fragt nicht zuerst nach dem Lohn, was habe ich vom Glauben, was kriege ich dafür? Gott, wenn ich jetzt diesen Schritt gehe, ja, dann tust du mir. Und ich glaube, wir sind so oft irgendwie, ich sag mal, wir kennen das ja auch nicht anders, diesen Lohn. Ich habe letztes Mal darüber gepredigt, denke ich, und es kommt einfach ständig immer wieder, dass wir verstehen, was wir getan haben und deswegen meinen wir haben irgendwas bei Gott verdient. Ich denke mir so, Abraham hat jetzt trotzdem nicht das beste Leben trotz seinem Glauben. Er hat erstmal keine Kinder, keine Zukunft damit, keine Rente und so weiter. Das war ja die ganze Lebensperspektive lag in den Kindern. Und dann sagt Gott, ja, du kriegst ein Kind und es dauert dann eine ganze Zeit lang und irgendwann mal kriegt er ein Kind und dann sagt Gott, jetzt opfer den Kerl mal. Und wir fragen uns, also erstmal Gott, wieso? Und dann natürlich, Abraham, warum denkst du überhaupt darüber nach, das zu tun? Also ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, als wenn ich Abraham wäre, ja, Gott, jetzt reicht's. Ja. Also wir haben schon viel durchgemacht miteinander. Ich habe dir schon viel vertraut. Ich bin schon viele Schritte gegangen. Aber das, was du jetzt willst, das ist absurd. Das ist dumm. Und vor allem, ganz ehrlich, womit habe ich das verdient? Ja. Gott, womit habe ich das verdient? Hey, womit habe ich diese Situation in meinem Leben verdient? Womit habe ich das verdient, dass mein Arbeitgeber so drauf ist? Womit habe ich das verdient? Ich vertraue dir doch, Gott. Ich mache doch die Dinge richtig. Und an der Stelle hören wir oft auf zu vertrauen, weil wir sagen, wir haben es doch verdient. Und Gott sagt, tu einfach, was ich dir sage. Geh einfach diesen Schritt und was macht Abraham? Er ist ausgerichtet auf die Gnade Gottes und es bedeutet für ihn, dass er sagt, Gott, ich vertraue dir immer noch in dieser Situation und ich traue dir zu, dass deine Wege am Ende immer noch besser sind, als ich es bin, als meine Wege. Und ich glaube, das ist nämlich der springende Punkt. Wir denken oft, wenn ich irgendwie den Weg nicht mehr weiß, dann frage ich mal Gott um Hilfe und so und dann kann er mir auch helfen. Aber insgesamt ist es ja doch so, wenn Gott einen Weg für uns hat, dann ist dieser Weg irgendwie besser, weil dieser Gott besser ist. Und ich glaube, das ist die Sache, die Abraham verstanden hat. Wenn wir uns fragen, warum glaubt der Abraham, dann denke ich mir so erstmal ganz komisch. Ja, warum glaubt er vor allem so eine Sache, dass Gott da zu ihm gesprochen hätte? Also ich hätte es 10-mal hinterfragt, dass Gott irgendwie mir gesagt hätte, Opfer deinen Sohn. Da hätte ich gesagt, das kann ja wohl nicht Gott gewesen sein. Und ich merke so, wie Glaube etwas ist, was wir heute irgendwie schwierig, ja, wir wollen es irgendwo ran festmachen und wir machen es dann meistens an unseren Gefühlen fest, weil wir irgendwie sagen, ja, wenn ich mich Gott nahe fühle, dann glaube ich das wahrscheinlich auch stark. Aber bei Abraham merken wir, sein Glaube kommt aus etwas anderem. Es ist nichts, was er produziert. Es ist nicht so, dass Abraham jetzt ständig im Kreis rumläuft und sagt, ich muss jetzt aber an die Gnade Gottes glauben und ich glaube jetzt aber an die Gnade Gottes und geht da irgendwie durch und spricht sich das, redet sich das die ganze Zeit ein, sondern Abraham, er besinnt sich auf das, was Gott ihm mitgeteilt hat. Glaube kann nur daher kommen, dass Gott uns etwas mitteilt. Und die Frage ist, was Gott dir in deinem Leben schon mitgeteilt hat. Ich werde später noch drauf eingehen. Aber ich denke, wenn wir verstanden haben, wenn Gott sich mitgeteilt hat als Gott, dann ist die Sache, dass wir verstehen dürfen, dass dieser Gott besser ist als wir. Und ich glaube, dass das eine der größten Probleme wirklich von uns Christen und von uns Gemeinden ist, dass wir an einen Gott glauben. Und ich kann das für mich sagen, ich glaube oft an einen Gott, der schlechter ist als ich. Der es schlechter meint als ich, der weniger weiß als ich, der weniger richtig macht als ich. Warum? Weil am Ende denke ich, ja, Gott, wenn du das machst, ich weiß ja nicht, was dabei rauskommt. Wie wenn ich wüsste, was dabei rauskommt, wenn ich meinen Weg gehe. Ja? Und es ist nämlich die Sache, Gott zuzutrauen, dass er besser ist, die Gnade Gottes hochzuheben und zu sagen, darauf bin ich ausgerichtet. So, das ist ein Glaube, den wir hier sehen bei Abraham, der ausgerichtet ist. Und im Kontrast dazu haben wir einen Glauben von Lot. Und ich will mal an der Stelle sagen, Lot ist nicht dieser Mensch, der nichts mit Glaube zu tun hatte. Ja? Lot ist keiner, der irgendwie Atheist war und sich gedacht hat, ja, gut, dann bin ich jetzt mal mit Abraham unterwegs, sondern Lot hat genauso die Entscheidung getroffen, hey, ich verlasse meine Heimat. Ich gehe für diesen Gott tausende Kilometer. Ich gehe diesen Weg mit Gott. Und dann müsste man sich doch denken, ja, warum ist das dann so anders? Warum tut Gott so wenig im Leben von Lot? Warum ist da so wenig Glaube da? Warum passiert da irgendwie so wenig? Und ich denke, das hat mit einer Sache zu tun, nämlich mit der Ausrichtung von Lot. Und wir merken, ja, worauf ist Lot eigentlich ausgerichtet? Wir sehen das nicht so richtig in diesem Text. Er sucht sich halt einfach das Bessere aus. Aber später kommt eine Situation, wo die Engel Lot mitnehmen und sie wollen ihn rausbringen aus dieser Stadt und sie wollen ihn in die Berge führen. Und dann sagt Lot, erlaubt mir eine Bitte. Punkt, 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 ihr seid ja so gut und so weiter, aber auf die Berge ist es zu weit, sagt Lot. Wir kommen nicht dorthin, bevor das Unheil hineinbricht. Klammer auf, auch nicht mit Gottes Hilfe. Klammer zu. Und dann sind wir verloren. Sieh doch, in der Nähe ist eine kleine Stadt, das könnten wir schaffen. Also wenn wir Lot anschauen, dann merken wir, was ist das für ein Glaube? Also er sagt den Engeln, wir schaffen das nicht. Ja? Und das muss man sich mal geben. Das sind Leute, die haben ihn aus der Stadt rausgeführt, die wollen ihn eigentlich ans Ziel führen. Und er schafft es noch nicht mal, diesen Vertrauensschritt mitzugehen und zu sagen, ja, ich gehe mit auf die Berge. Warum? Seine Beziehung zu Gott ist im Grunde nicht ausgerichtet. Er lebt nach einem anderen Prinzip, nämlich das Maximum für das Minimum. Ja, er tut was, er hat was für den Glauben getan, aber irgendwann kommt eigentlich diese Phase in seinem Leben, wo er sagt, ja, ich will irgendwie schon den Glauben, er gibt den Glauben nicht auf, aber er ist auch nicht bereit, zu etwas Nein zu sagen und zu sagen, ich entscheide mich aber auch konkret gegen bestimmte Sachen. Und ich glaube, das ist so bemerkenswert, dass dieser Lot nicht sagt, ich will sündigen, ich will Party machen, ich will richtig die Sau rauslassen, ich will so richtig das Leben genießen. Das sagt Lot an keiner Stelle. Und am Ende, er macht es ja auch nicht so wirklich, weil er ist ja irgendwie gläubig. Aber von seinem ganzen Leben merken wir, er geht erstmal in die Nähe dieser sündigen Stadt und Jahre später ist er in dieser sündigen Stadt. Und eigentlich passiert dazwischen nicht so viel, aber, und da merken wir, das Leben ist nicht Stillstand. Wenn unser Glaube nicht ausgerichtet ist, dann werden wir zwangsläufig nicht so nah an Gott dran sein. Wir werden in einer Stadt sein, wo wir uns am Ende da denken, wie bin ich bloß da reingekommen? Also ich glaube nicht, dass Lot da gedacht hat, ja, jetzt ziehe ich voll in die Stadt und da will ich leben, sondern das kam so Stück für Stück, das hat sich einfach so entwickelt. Und wahrscheinlich würde er sagen, ich muss ja jetzt nicht in dieser Stadt wohnen, ich kann da auch wieder raus. Aber wir merken, wie das dann sich verändert in seiner Familie auch, diese ganze Einstellung eigentlich. Und ich will da eine Parallele ins Neue Testament ziehen oder wo ich einfach eine Stelle von Jesus mal gelesen habe und die neu durchdacht habe. Ein Vers, den wir alle kennen, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein, sagt Jesus. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug hat, um es zu Ende zu führen? Und ich denke, wenn wir sagen, ja, ich will irgendwie diesen Turm bauen, ich will irgendwie den Glauben leben, aber wir sind nicht bereit, es letztendlich bis in jede Konsequenz hinein zu sagen, ich richte mich aus und ich sage zu Dingen nein, dann ist es so, wie wenn wir diesen Turmbau irgendwie ein bisschen testen würden. Wir sagen, ja, ich will den Turm bauen, aber vielleicht will ich auch mein Haus bauen? Ich weiß noch nicht so ganz. Ich will den Turm bauen des Glaubens, aber ich schaue einfach mal, wie es sich entwickelt. Ja? Und Jesus sagt eben nicht, wenn du mir nachfolgen willst, dann probier es einfach mal aus, sei so ein bisschen am Start, versuch mal, wie das mit dem Glauben so ist, teste mal den Glauben und dann kannst du ja immer noch dir überlegen, ob du dein Leben dafür geben willst. Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich und das heißt, hieß für alle Leute damals, sterbe. Man kann nur einmal sterben, man kann nicht testweise sterben. Und ich denke, das ist hier eine Sache, die viele Menschen nicht verstanden haben. Und auch ich hatte diese Phase, besonders als Teenie irgendwo, wo ich gedacht habe, ja, ich versuche einfach mal beides so irgendwie, ja. Ich kann ja den Turm bauen und irgendwie auch das einfach mal ausprobieren, wie das so ist mit Gott. Aber das funktioniert nicht. Du kannst nicht testweise sterben. Du kannst nicht testweise dein Leben für Gott geben. Du gibst es entweder oder du gibst es nicht. Und wir merken, Lot ergibt es im Grunde nicht. Er gibt sein Leben nicht für diesen Glauben, weil er hat zwar was investiert, aber er macht es nicht fest. Er lässt irgendwo immer noch ganz viele Fragen in seinem Leben offen und unentschieden. Und es entwickelt sich etwas, was sich wirklich so in sein Leben hineinschleicht. Eigentlich drei Dinge, die komplett das Gegenteil sind von Abraham, nämlich erstmal Lots Beziehungen werden ungesund. Ja? Im Gegensatz zu Abrahams Beziehungen, die gesund, wo er auch darauf ausgerichtet ist, dass sie gesund sind. Lot sagt, als diese Engel kommen und ihn aus der Stadt rausholen wollen, da merkt er erstmal, okay, das sind wahrscheinlich Diener Gottes, und dann sagt er auch, ich bin euer Diener. Und dann sind da diese Leute von der Stadt, die wollen die Engel vergewaltigen, das ist richtig krass, ja. Und dann sagt aber Lot, er denkt sich so, oh, was mache ich jetzt? Die Engel, oh, die gehören zu Gott, denen darf nichts geschehen. Also geht er zu den Männern raus und sagt, ja, ihr könnt meine Töchter haben, macht mit denen, was ihr wollt. Und wir denken uns so, also Lot, wie kannst du sowas sagen? Wie kannst du deine Töchter rausgeben? Also das ist ja wirklich, was muss denn das für eine Familie sein? Was müssen das für Verhältnisse sein, dass Lot sagt, macht mit meinen Töchtern, was ihr wollt, ja? Und wir merken, dass einfach diese Beziehungen ungesund geworden sind, dass er irgendwie kein Problem hat, dass er seine Angst, die er wahrscheinlich auch vor Gott hat, irgendwie damit, ja, die normale Reaktion ist ja vielleicht, hey, ich weiß nicht, was ich machen soll, also bete ich zu Gott. Aber er kann das in dem Moment gar nicht, weil er weiß irgendwie mit seiner Beziehung zu Gott, da stimmt es vielleicht auch nicht so. Und dann macht er das, was vollkommen absurd ist, seine Töchter will er da preisgeben. Ich meine, die Engel verhindern das ja zum Glück. Und dann kommt die zweite Sache. Wir merken, wir kennen diese klassische Situation mit der Frau von Lot, die dann zurückschaut auf diese Stadt. Und die Engel haben vorher gesagt, hey, schaut nicht zurück, meidet diese Stadt, verzichtet auf diese Stadt. Und etwas, was Lot wahrscheinlich am Anfang seines Lebens noch ganz einfach konnte, er konnte am Anfang auf seine Heimatstadt verzichten und seine Frau auch. Und plötzlich kann sie es nicht mehr. Und wir merken, irgendwie ist Verzicht so schwierig geworden, weil er es nie gelernt hat, weil er nicht darauf ausgerichtet war. Und auch die letzte Sache, Lot erlebt ein Minimum von der Gnade Gottes. Das ist die Konsequenz davon, dass er nicht wirklich ausgerichtet ist auf diese Gnade. Er sagt zwar zu den Engeln, ja, ihr seid so gnädig und ihr habt mich leben lassen, aber sein Überleben ist eigentlich die einzige Gnade, die er in seinem Leben erlebt hat. Also die Geschichte, die geht ja wirklich noch so furchtbar weiter. Also dieses Ende, das ist ja das Gegenteil von Happy End. Nämlich die Töchter, sie denken sich irgendwann, ja, in dieser Stadt gibt es ja gar keine Männer. Jetzt brauchen wir aber auch noch Kinder, weil keine Kinder heißt keine Rente und so weiter. Und dann sagen sie sich, ja, dann gut, dann füllen wir unseren Papa mit Alkohol ab und dann klappt es schon mit den Kindern und sie schlafen mit ihrem Papa und der Kreis schließt sich letztendlich, weil die Kinder die da entstehen, das sind genau diese zwei Völker, die am Ende immer Krieg mit den Kindern von Abraham haben. Und wir denken uns so, ungesunde Beziehungen, ein Leben ohne Möglichkeit zu Verzicht, wo Verzicht so schwierig ist, ein Leben mit dem Minimum von der Gnade Gottes. Ich denke mir, wenn Lot sich das von vornherein angeschaut hätte, dann hätte er sich gesagt, nee, will ich nicht. So ein Leben will ich nicht. Aber warum ist es dazu gekommen? Und ich merke, hier ist der springende Punkt. Es ist die Ausrichtung, es ist die Frage, worauf bin ich eigentlich ausgerichtet? Wonach trachte ich? Wofür lebe ich? Was ist wirklich der Schwerpunkt in meinem Leben? Und ich denke, da geht es eben nicht darum, dass wir sagen, ja, okay, wir hören jetzt die Predigt und das heißt, dass wir wieder ein bisschen mehr in die Gemeinde hineinstecken und wieder ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Geld investieren, sondern dass wir diese grundsätzliche Ausrichtung für uns anerkennen. Hey, Gott will, dass wir es lernen, zu lieben, zu verzichten, zu verstehen, was seine Gnade bedeutet. Und ich denke, das ist etwas, was sehr, sehr kraftvoll ist, wenn wir darin sind und wenn wir darin leben. Und ich glaube, es gibt zwei Fehler, die wir Christen trotzdem machen. Es sind nämlich diesen ganzen Weg nicht so ganz, wie soll ich sagen, einfach zu gehen, ohne sich wirklich klar zu sein, ich mache das aus diesem und jenem Grund. Irgendwie unbegründet zu glauben. Und ich denke mir, es ist gut, wenn man sich diese Frage stellt, warum glaube ich eigentlich? Warum gehe ich eigentlich diesen Weg? Weil du wirst an Situationen kommen, wo du dir denkst, warum diene ich dieser Person? Warum verzichte ich schon wieder? Hey, es kotzt mich an. Ich habe hier keine Lust auf irgendwas zu verzichten. Ja? Und du wirst dich fragen, was soll das eigentlich? Und dann ist wichtig zu wissen, warum glaube ich das? Warum bin ich da wirklich dran an dieser Sache? Und das ist etwas, ein Glaube ohne Ausrichtung, das führt uns nicht zum Ziel, und genauso ein Unglaube eben ohne Ausrichtung wie bei Lot. Und die Frage ist tatsächlich, ja, wie ist das jetzt mit dem Glauben? Wenn ich nicht so stark glaube, wenn ich es nicht so stark fühle, wenn ich mich irgendwie so fern von Gott fühle, was mache ich dann? Und ich denke, wir können diesen Weg gehen, dass wir sagen, okay, ja, dann versuche ich halt wieder, mich irgendwie auszurichten. Oder wir fragen uns, was ist das, was Gott uns offenbart hat? Abrahams Glaube hat nichts damit zu tun, dass Abraham sagt, und ich entscheide mich jetzt so richtig und ich mache diese Entscheidung so richtig fest, sondern es hat damit zu tun, dass er sagt, wer ist dieser Gott, der sich mir mitgeteilt hat? Was hat Gott mir offenbart? Da ist jemand, der sich mir offenbart hat. Und die Frage ist, was weiß ich über diesen Gott? Und ich merke, oder ich will euch was sagen, was so für mein Leben extrem wichtig war, nämlich als ich 15 Jahre alt war, habe ich mich gefragt, will ich das Ganze mit dem Glauben irgendwie noch machen, weitermachen, weil ich irgendwie so gemerkt habe, eigentlich weiß ich gar nicht, glaube ich das so richtig? Ich glaube es eigentlich nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, ich kann da ja schon dranbleiben, aber irgendwie, wenn ich das nicht glaube, ist es total sinnlos, dann brauche ich das eigentlich nicht weitermachen. Und ich stand wirklich an diesem Punkt, wo ich dann gedacht habe, ja, dann wird es wohl so sein, dann, weil ich das nicht glaube, dann verlasse ich die Gemeinde. Das ist für mich ein Unglaube ohne Ausrichtung, ein Unglaube mit Konsequenzen, nämlich zu sagen, dann lebe ich es auch konsequent anders. Und ich stand da und ich habe mich das gefragt und ich habe gemerkt so, ja, ich habe auch gar keine Lust so richtig, jetzt diese Beziehungen hier aufzugeben und das Ganze zu verlassen, weil das ist ja auch irgendwie gemütlich, hier zu sein in Gemeinde, und die ganzen Freunde habe ich ja dann vielleicht auch nicht mehr so stark, wenn ich da nicht mehr regelmäßig hingehe. Aber ich habe gemerkt, wenn ich weiter hier bleiben will, dann darf das nicht der Grund sein. Dann sollen das nicht die Freundschaften sein. Dann soll das nicht sein, dass es hier so gemütlich ist. Dann soll das nicht sein, dass der Glaube irgendwie so nett ist und vielleicht auch gar nicht so ein schlechtes Lebenskonzept ist. Sondern wenn, dann will ich ausgerichtet glauben. Wenn, dann will ich begründet glauben. Und ich bin zunächst mal tatsächlich dran geblieben, weil ich gewusst habe, okay, vielleicht braucht das Ganze noch ein bisschen Zeit. Vielleicht braucht es, bis Gott sich mitteilt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, Gott hat sich mir mitgeteilt. Und nicht in dieser besonderen Prophetie, nicht dadurch, dass er irgendwie ein großes Wunder getan hat irgendwo, sondern er hat ein großes Wunder am Kreuz gemacht. Und ich habe gemerkt, ich sehe keinen Weg irgendwie anders, die Kirchengeschichte oder diese überhaupt die Weltgeschichte zu deuten, als mit dieser Auferstehung von Jesus. Und das war der Punkt, oder das ist der Punkt, wo ich merke, deswegen glaube ich, darum glaube ich. Und da bin ich eigentlich mit Paulus auf einer Linie, weil Paulus sagt, er ist gläubig. Warum? Wegen der Auferstehung. Er sagt, wenn das alles nicht stimmt mit der Auferstehung, dann würde ich wirklich ausgerichtet ungläubig sein. Er sagt dann so richtig, dann würde ich fressen und saufen und alles machen. Dann lass uns wirklich dann Party machen und unser Leben so, das meiste irgendwie rausholen, was man so spaßmäßig haben kann. Weil daran ist mein Glaube fest. Das ist die Sache. Hieran entscheidet es sich. Und die Frage ist, hat Gott dir offenbart, hat Gott dir gezeigt, hat er dich davon überzeugt, von der Auferstehung, von dem, dass es das wirklich gibt? Und wenn er dich noch nicht davon überzeugt hat, dann ist die Frage, ob er das tun darf. Und daran würde ich den Glauben begründen, weil es das ist, wodurch es den Glauben überhaupt gibt. Die Jünger hätten nichts gestartet ohne diese Auferstehung. Und was für uns jetzt die Frage ist, und für dich die Frage ist, ich glaube, hier sind die meisten da, die sagen, ja, ich will sowieso glauben, ich habe schon diese Begründung für mich, dass ich glaube. Aber vielleicht sind manche hier, die sagen, ja, ich weiß nicht so richtig, hat Gott sich mir mitgeteilt? Wie hat er sich mir mitgeteilt? Und ich will sagen, mach das nicht an einem Gefühl fest, mach es nicht an deinem großen Wunder fest, was du dir gewünscht hast, sondern an dieser Frage der Auferstehung, an dieser Frage vom Kreuz. Und dann ist die Sache, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Diesen Spruch habe ich mal auf unserer Bibelschule gehört und ich finde, das ist so die Sache, um die es geht. Am Ende ist die Frage, mache ich es ganz, nehme ich das ganze Paket oder nicht? Oder nehme ich das ganze Paket nicht? Und ich glaube, alles dazwischen, das ist genau dieses schwammige, dieses Leben, bei dem eigentlich nicht so ganz klar ist, in welche Richtung es eigentlich geht. Und es wird niemandem was bringen und vor allem dir nicht. Und ich möchte einfach, dass wir die Augen kurz schließen und dass du vielleicht jetzt eine Entscheidung triffst. Es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwie sagst, ja, ich muss das jetzt irgendwie besser machen, ich muss jetzt meinen Glauben irgendwie besser hinkriegen, sondern die Frage ist, worauf bist du ausgerichtet? Und gibt es da Sachen, wo du merkst, diese Ausrichtung, das ist nicht so in Gottes Plan, das ist nicht das, was Jesus sich wünscht, wenn er sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und vielleicht merkst du, es ist dran zu verzichten, vielleicht merkst du, es ist dran, eine Beziehung zu klären, vielleicht merkst du, es ist dran, ja, wirklich eine Sache, zu einer Sache ganz, ganz konkret und klar Nein zu sagen. Und wenn du merkst, das ist das, was heute mein Schritt ist, das ist das, was Jesus sich von mir wünscht, dann darfst du gerne deine Hand heben und dann bete ich für dich. Jetzt darfst du deine Hand heben, cool, da sind ein paar. Dankeschön. Dankeschön, Hammer. Ich bete kurz für diese Leute, die sich gemeldet haben. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jedem Einzelnen von uns helfen willst, dass wir uns wirklich auf das ausrichten, was zählt. Und ich danke dir dafür, dass du ja, uns ein Bild schaffst davon, wie schön es sein kann, diesen Weg mit dir zu gehen, Herr. Was nicht bedeutet, dass wir jeden Luxus haben, was nicht bedeutet, dass wir es zu jedem Moment schön finden, sondern wir wissen, da ist jemand, der hat alles für uns gegeben, der hat auf alles verzichtet für uns. Und wenn wir für ihn auf was verzichten, dann ist es das Beste für uns. Ich danke dir dafür, dass du immer besser bist als unsere Ideen, immer besser bist als unsere Wege, immer besser bist als das, was wir für gut und richtig halten. Danke dafür, dass du, ja, heute einfach etwas pflanzen willst in Herzen. Danke dafür, dass du auch denen dich offenbaren kannst, Herr, die noch an diesem Geschehen zweifeln, was es da vor 2000 Jahren gab. Und ich bete, dass du jedem von uns zeigst, Herr, wo wir in Gefahr laufen, wie Lot zu werden. Herr, und wir wollen uns wirklich davon abkehren. Wir wollen ja einen Glauben haben, der ausgerichtet ist auf das, was du dir wünschst, Herr. Segne du jeden Einzelnen von uns. Amen. Amen.